Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität. Am Mikrofon begrüßt sie Renate Mewes aus dem Studio in Balderschwang. Das Vaterunser-Gebet ist das meistgesprochene Gebet der Christen in aller Welt. Jesus selbst hat es seine Jünger zu beten gelehrt. Heute schauen wir auf den Teil im Vaterunser, der die Grundlage für unseren Frieden und unser Heil ist. Vergib uns unsere Schuld. Das ist das Thema heute, mit dem wir uns befassen. Und ich darf dazu ganz herzlich Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim begrüßen, der unser Studiogast in Balderschwang ist. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Mewes. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Um Vergebung bitten, das setzt voraus, dass wir erst einmal unsere Eigenfehler und Schwächen erkennen und zugeben. Das ist nicht immer einfach und trotzdem so notwendig für unser Heil und den Frieden in unserem Herzen. Vergib uns unsere Schuld, das ist das Thema, Pfarrer Hesse. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Ja, danke schön, Frau Mewes, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir haben im Vaterunser da einen bemerkenswerten Zusammenhang, den Jesus offensichtlich stark betont. Eben, er vergibt uns unsere Schuld, wenn wir auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Wir haben in unserer Freiengemeinschaft einen Vaterunser-Kurs gerade am Laufen. Er ist schon fast fertig und im Vaterunser-Kurs ist eben dieses Thema da ein Höhepunkt und ich möchte es jetzt heute Nachmittag mit Ihnen einmal wiederholen. Wir haben es in unserem Kurs schon miteinander einmal durchgebetet, könnte man sagen. Ich möchte beginnen mit einer kleinen Begegnung. Es gibt Begegnungen mit Menschen, die bleiben einem ein Leben lang erhalten. Für mich war so eine Begegnung mit einer Jüdin René Walter in Jerusalem. 1993 war ich mit einer Jugendgruppe auf einer Israel-Wallfahrt und durch unglückliche Umstände geschah es, dass eine unserer Reiseteilnehmerinnen sich bei einer Wüstenwanderung schwer verletzt hat und wir mussten sie mit Rettungswagen in das berühmte Hadassah-Klinik nach Jerusalem bringen. Und wir haben dann unsere Patientin, verunfallte Patientin, dann besucht und wir kamen in ein Krankenzimmer in dieser Klinik, wo neben unserer Patientin noch vier andere jüdische Frauen lagen, die, so haben wir bald bemerkt, fast alle auch der deutschen Sprache mächtig waren. Für mich war es dann vor allem die Begegnung mit dieser Frau, René Walter, die mich in diesem Krankenzimmer fasziniert hat. Sie hat sich gefreut, so viele junge Deutsche damals begegnen zu dürfen und hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Zunächst in Deutsch, später in Englisch, weil sie das Deutsch als Sprache letztlich nur kannte aus dem Konzentrationslager, in dem sie knapp 3 Jahre ihres Lebens in Auschwitz verbracht hatte. Sie war damals 13 Jahre alt, als sie eingeliefert wurde und hat Schlimmstes in diesen 2,5 Jahren in etwa erlitten und erlebt. Sie hat mir auch viele Details erzählt, die ich Ihnen jetzt nicht wiederholen kann oder auch möchte. Und gleichzeitig hat sie mir dann erzählt, wie für sie die Lagererfahrung ein Riesentrauma in ihrem Leben bedeutet hat. Sie hat Jahrzehnte mit niemandem über ihre schlimmen Erfahrungen dort reden können. Nicht einmal mit ihrem Ehemann, dem späteren Ehemann und auch nicht mit ihrem Sohn. Sie war eine sehr intelligente Frau, hat dann später mehrfach verschiedene Dinge studiert, wurde zur Professorin für spanische Literatur, hat in Nordamerika dann auch gelehrt und kam im Bereich eines Forschungsauftrags unter anderem in Berührung mit einem spanischen Priester, einem Literaten, über den sie etwas schreiben wollte, der schon in der Barockzeit gelebt hatte. Und um in der Forschung weiterzukommen, war sie auch gezwungen, im Vatikanischen Archiv in Rom zu forschen. Bis dato hatte sie wenig Kontakt eigentlich mit Christen. Sie stammte aus einer jüdischen Umgebung und Familie und hat sich auch nie so richtig für das Christentum bis dato interessiert. Aber als sie dann in Rom war, im Vatikan, hat sie gedacht, naja, jetzt muss ich doch einmal dieses Neue Testament in die Hand nehmen und lesen. Und sie hat es gelesen, ziemlich durchgehend, und ist hängen geblieben am Kreuz. Und zwar an dem einen Satz, in dem Jesus, wir werden es dieser Tage immer wieder betrachten, ja, diesen starken Vergebungswunsch zum Ausdruck bringt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie hat diesen Satz immer wieder wiederholt und irgendwann hat sie dann begonnen, ihn für sich zu verändern und hat dann sich selbst gesagt, ja, ich muss vielleicht sogar sagen, nicht nur Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sondern Vater, vergib ihnen, selbst wenn sie wussten, was sie taten. Und mit diesem Satz auf ihren Lippen, in ihrem Herzen, hat sich etwas Gewaltiges verändert. So hat sie mir das auch sehr live damals erzählt. In diesem Moment, wo sie diesen Satz verstanden hat, hat sie erst einmal gemerkt, dass ja die eigentlichen Unmenschen nicht sie, die Juden waren, die damals von den Nazis als Unmenschen, Untermenschen behandelt worden sind, sondern die Täter. Und dass eigentlich dieser Täter bemitleidenswert ist, ist ja das immer mit dem englischen Wort Compassion dann versehen, also dass sie dieses Mitleid, Compassion empfinden muss mit denen, die ihr das Böse angetan haben und eben deswegen vergeben kann. Mit diesem Moment hat sich ihr Leben geändert. Sie konnte auf einmal über ihre Geschichte erzählen. Sie wurde frei von der Last dieses Traumas, das sie fast 25 Jahre geplagt hatte. Und zugleich war sie zutiefst dankbar dann, dass sie auch ihre Erfahrung mit anderen teilen konnte. Nicht zuletzt dann auch eben mit uns, die wir damals etwas überraschend in ihr Krankenzimmer kamen als eine ganze Gruppe junger Deutscher. Das war für mich so eine Paradeerfahrung von Vergebung. Was Vergebung für uns bringt und warum Jesus am Kreuz vor allem uns diese Vergebung aufgetragen hat. Damit sind wir auch schon beim entscheidenden Punkt, gerade jetzt in diesen Tagen in der Karwoche. Die Vergebung hat ihren Ursprung unmittelbar am Kreuz, und zwar in einer doppelten Weise. Jesus vergibt ja zweimal am Kreuz. Einmal haben wir diesen Satz vor Augen: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber es gibt dann ja gleich wenige Verse später noch den zweiten: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus vergibt denen, die ihn hingerichtet haben, die ihn gefoltert haben, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Und als wäre das noch nicht genug, vergibt er gleich einen Moment später auch dem Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt worden ist. Damit sagt uns Jesus, es ist eigentlich völlig egal, du kannst jedem Menschen vergeben. Jenem, der dich um die Vergebung bittet, genauso wie denen, die ihre Schuld noch gar nicht eingesehen haben. Im Gegenteil, am Kreuz hat Jesus ein für alle Mal eben die Sünde und das Böse überwunden. Und deswegen können wir mit der Liebe Jesu vom Kreuz her alles vergeben. Das erinnert mich sehr stark an die Worte, die Papst Benedikt 2005 beim Weltjugendtag in Köln auf dem sogenannten Marienfeld damals formuliert hat, eigentlich über die Eucharistie. Es ging ja damals um das Geheimnis der Wandlung letztlich, aber nachdem ja die Eucharistie nichts anderes ist als die Vergegenwärtigung des Kreuzestodes Jesu, hat er dies eben direkt auf Jesus am Kreuz angewandt und fragt damals, worum geht es eigentlich beim Kreuz? Gewalt wird in Liebe umgewandelt und so Tod in Leben. Weil Jesus den Tod in Liebe umformt, darum ist der Tod als solcher schon von innen her überwunden und die Auferstehung schon in ihm da. Und etwas später sagt er, das ist sozusagen die Kernspaltung im Innersten des Seins. Der Sieg der Liebe über den Hass, der Sieg der Liebe über den Tod. Jesus hat also am Kreuz etwas gemacht, was an sich unmöglich ist, was bisher noch keiner konnte. Und deswegen vergleicht es Jesus mit der Kernspaltung. Bei der Kernspaltung war es ja auch so, dass man davor nicht geglaubt hat, dass es überhaupt möglich ist, ein Atom zu spalten. Atom, griechisch, war ursprünglich ja das nicht mehr Teilbare. Und doch konnte es eben durch die Kernspaltung dann geteilt werden. Und das bezieht jetzt Papst Benedikt auf den Akt Jesu am Kreuz. Er sagt uns durch diesen Liebesakt Jesu am Kreuz, durch seine Hingabe, durch diese Einwilligung in das Leiden, in das Sterben hinein, hat er ein für alle Mal jetzt den Hass umgewandelt in Liebe. Etwas, das man nicht vergeben kann, plötzlich in etwas umgewandelt, das eben wohl von uns Menschen gewandelt werden kann. Und damit ist die Vergebung vom Kreuz her geboren. Das ist eigentlich das Große, was uns Jesus auf Golgotha zeigt. Nicht du musst von nun an aus eigener Kraft irgendjemand irgendetwas vergeben, sondern ich habe schon die Vergebung längst am Kreuz erworben, die du jetzt nur noch weitergeben musst. Und hier sehen wir jetzt, wie eng jeder Vergebungsakt von uns zusammenhängt mit der Vergebung Jesu am Kreuz und gar nicht mehr so sehr eine menschliche Leistung ist, sondern viel eher ein Geschenk, das wir von Jesus her, vom Kreuz her empfangen. Und deswegen auch diese Doppelung im Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In dem Moment, wenn wir selber vergeben, das tun, was Jesus vom Kreuz herabgetan hat, dann empfangen wir die Fülle der Vergebung von ihm. Es ist eine unmittelbare Konsequenz, wenn wir Jesus ein wenig zeigen, dass wir bereit sind, in seine Kreuzesnachfolge zu treten. Und Kreuzesnachfolge heißt ja nicht nur, irgendwelche Lasten zu tragen, sondern eben, wie er am Kreuz auch zu lieben und zu vergeben, dann kann er uns auch alles vergeben, was uns noch von ihm trennt oder was uns noch irgendwo belastet. Ich glaube, dass uns diese Jüdin Renée Walter, die inzwischen schon vor 8 Jahren verstorben ist, eine große Zeugin sein kann für die Macht der Vergebung, dass diese Vergebung eigentlich in unserem Herzen etwas heilt, was letztlich Jesus am Kreuz für uns erworben hat. Wollen wir an dieser Stelle erst einmal eine kleine Pause machen, bevor wir dann tiefer noch gehen in die Zusammenhänge der Vergebung. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir haben begonnen mit diesem Blick auf die Vaterunser-Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und haben vor allem auf Jesus am Kreuz geschaut. Nun, wie und warum sollen wir überhaupt vergeben? Und warum vergibt Jesus am Kreuz überhaupt? Es ist genau diese Erkenntnis von René Walter, von der ich vorher gesprochen habe, dieses Elend im Anderen. Es gibt eigentlich bei jedem Menschen immer eine Mischung. Du bist immer eine Mischung aus Gut und Böse. Ich habe Gutes an mir, ich habe Böses an mir. Und bei einem Menschen, der sich mir gegenüber böse gebärdet hat, mich verletzt hat, egal wie schlimm, ist nur das Böse ein bisschen größer geworden und das Gute vielleicht ein wenig zurückgedrängt. Und er ist in diesem Sinne lediglich einer, in dem sich eine Armut, ein Elend offenbart hat, mit dem wir letztlich sogar dann Mitleid haben können. Das ist ein ganz wichtiger Zugang für die Vergebung, dass wir unsere Mitmenschen nicht einteilen in Gute und Böse. Der ist ein Übeltäter, den lehne ich ab. Der gehört weggesperrt oder am besten gleich umgebracht. Oder es gibt ja alle möglichen Thesen in der heutigen Zeit, gerade jetzt, wenn es um Verbrecher sich handelt. Die würden wir lieber gleich ganz aus dieser Welt wegräumen. Umgekehrt glorifizieren wir vielleicht dann andere Menschen? Und das ist immer alles sehr fragwürdig. Auch der schlimmste Verbrecher hat etwas Gutes noch in sich und der beste Heilige ist ein Sünder. Das ist einfach nicht die Wahrheit, wenn wir Menschen in diesen einfachen Kategorien einteilen. Wir haben in der vergangenen Woche ein dramatisches Unglück erlebt mit dem Absturz dieser Airbus-Maschine von Germanwings. Und es war faszinierend, fast könnte man schon sagen, verblüffend, wie schnell da ein Sündenbock jetzt gesucht worden ist, auf den man jetzt mit einer gewissen Befreiung die gesamte Last der Schuld abwälzen kann und den man jetzt einfach mal als dämonisiert, so sagt, das ist jetzt ein Unmensch. Und alle anderen Menschen sind sozusagen nicht so schlimm. Zunächst einmal ist er ein Mensch, so leid es uns tut. Und ich würde sogar in einer gewissen Weise wieder sagen, so schlimm es er getan hat, wenn er es denn wirklich war, wenn er denn wirklich dieses Flugzeug zum Absturz gebracht hat, so hundertprozentig ist ja das alles noch nicht. Aber er ist trotzdem, so leid es uns tut, ein normaler Mensch, der vielleicht sogar noch durch eine Krankheit eingeschränkt war, aber der lediglich die Abgründe des Menschen in einer vielleicht etwas brutalerweise ausgelebt hat. Aber letztlich ist er ein Mensch, der zeigt, dass er nur, dass er Böses in sich hat. Und es gibt genauso Zeugenaussagen über ihn, die vorher berichtet haben, dass er einmal auch schon Gutes an sich gehabt hat. Und das ist für uns wichtig. Wenn wir auf den Menschen schauen, haben wir es immer mit diesen Menschen zu tun, die Böses und Gutes drinnen haben. Und letztlich bringt es nie etwas, einen bösen Menschen zu verurteilen und den Guten heilig zu sprechen, sondern es bringt immer nur etwas, die Armut, dieses anderen Menschen wahrzunehmen und ihm mit Mitleid zu begegnen. Letztlich ist auch dieser Co-Pilot nur ein Mensch, der wahrscheinlich in seinem Leben die erlösende Liebe Gottes nie so erfahren hat, sodass er in seinem Wahn, möglicherweise sogar ja auch krankhaft bedingt, zum Bösen bereit war, in einer Weise, wie es sicher glücklicherweise selten ist, aber letztlich doch menschlich ist. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, wenn wir umgehen mit Menschen überhaupt, dass wir immer dieses Elend unserer Mitmenschen als Armut erkennen, das uns zum Mitleid aufruft und nicht zur Verurteilung. Zumal die Verurteilung ohnehin nichts bringt. Oft verurteilen wir deswegen Menschen, nur um uns selber in ein besseres Licht zu rücken. So schlimm wie der bin ich ja nicht. Das ist ja wohl auch der Grund, warum in der Welt die schlechten Nachrichten sich besser verkaufen als die guten. Weil wir an den schlechten Nachrichten, am Bösen, das andere tun, uns selber besser fühlen können. Aber das ist lediglich eine Täuschung, denn, wie gesagt, auch ich habe Böses an mir und deswegen sind wir in diesen Tagen ja bewusst eben auch zur Beichte aufgerufen und zum Eingestehen des Bösen, denn erst wenn ich weiß, dass ich selbst auch ein schwacher Mensch bin, bin ich in der Lage, die Schwächen der anderen zu vergeben oder mit ihnen Mitleid zu haben. Dieser Mitleidszugang ist nicht im Sinne gemeint, dass wir herabschauen sollen auf diese Menschen. Jesus ist noch radikaler. In seinem Tod am Kreuz schaut er dem Verbrecher in die Augen. Beim Schächer, der neben ihm gekreuzigt wird, wohl irgendwie direkt. Der Schächer wendet sich an ihn und Jesus sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagt das nicht von oben herab, sozusagen, ich erweise dir jetzt eine große Gnade und du musst mir dankbar sein, sondern er schaut ihm in die Augen und gewährt ihm auf derselben Ebene diese Gabe der Vergebung, diese Gnade der Vergebung. Und das ist genau auch der Punkt im Umgang miteinander. Wir dürfen dem anderen, der etwas Böses getan hat, nicht gnädig von oben herab ein bisschen Verständnis haben, sondern Jesus ruft uns auf, diesen anderen mit seinem Elend von Auge zu Auge auf derselben Ebene zu begegnen, ihn zu verstehen, dieses Elend, diese Armut ein wenig uns selber vor Augen zu führen. Warum ist denn dieser Mensch so geworden? Jede böse Tat eines anderen hat eine Geschichte. Das sehen wir jetzt auch bei diesem Co-Pilot. Da gibt es viele, viele Vorstufen, warum er so weit gekommen ist. Wir können dann immer noch erschrocken sein, wie weit es mit dem Bösen bei ihm gekommen ist. Aber trotzdem hat es eine Geschichte. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir Menschen vergeben wollen, uns bemühen, die Geschichte seiner Armut, seines Elends zu verstehen, dann tun wir uns auch leichter, mit ihm dann in vergebender Weise umzugehen, ihm eben im Sinne Jesu zu vergeben. Kommt das Zweite noch dazu, einmal sehe ich das Elend, gleichzeitig sehe ich eben das Kreuz. Ich habe es vorher schon angedeutet. Wenn wir einem anderen vergeben, dann geht es nicht darum, dass wir ihm einen Gefallen tun zuerst. Ich kann ja sagen, jemand hat mir großes Unrecht getan, dem vergebe ich nie, weil das Unrecht war so schlimm und wieso sollte ich dem auch noch vergeben? Er hat ja das Böse getan. Objektiv mag es stimmen, nur ist das Problem, was auch rein psychologisch sicherlich so ist, dass ich die Folgen des Bösen ja auch an mir trage, die der andere mir zugefügt hat. Wenn Jesus mich zum Vergeben führen will und am Kreuz vormacht, in welchem Massivität Vergebung möglich ist, dann tut er das ja nicht nur, damit dem Übeltäter sozusagen sein Böses weggewischt wird, sondern er denkt ja vor allem an dich, der du unter den Konsequenzen der Unversöhnlichkeit leidest und gehemmt bist. Erinnern Sie sich wieder an René Walter, meine Jüdin, von der ich vorher erzählt habe. Erst im Moment der Vergebung konnte sie über ihr Schicksal reden und damit letztlich ihre Verwundung der Vergangenheit aufarbeiten. Genau dasselbe ist bei jedem von uns der Fall. Wir tun uns selbst immer den größten Gefallen, wenn wir vergeben, weil ich leide unter den Konsequenzen der Unversöhnlichkeit, unter den Folgen der Bösen, der Verletzung des anderen. Und wenn ich ihm vergebe, dann erleichtere ich zuerst einmal meine eigene Last und dann sicherlich auch die Beziehung zum anderen und schaffe damit Frieden. Und das ist etwas Starkes. Mahatma Gandhi, der indische Freiheitskämpfer, kein Christ, aber vom Christentum durchaus beeinflusst, hat einmal gesagt, der Schwache kann nicht vergeben. Vergebung ist das Merkmal der Starken. Weil in der Vergebung zeige ich ja, dass ich wie Jesus am Kreuz jetzt über eine Sache hinweggekommen bin und jetzt in der Lage bin, dem anderen dieses nachzulassen. Vergebung ist eine Gnade, die uns vom Kreuz herab von Jesus persönlich geschenkt wird und uns selber befreit. Eigentlich ist es eine, wenn nicht sogar die höchste Form der Liebe. Mutter Teresa hat das einmal in den Satz gebracht. Wenn wir wirklich lieben wollen, müssen wir vergeben lernen. Vergeben bedeutet, dem anderen zu lieben, gerade weil in ihm sich Böses geoffenbart hat. Auch bei Jesus ist es ja so. Er ist am Kreuz für uns gestorben, sagt Paulus einmal, als wir noch Sünder waren. Also Jesus ist für uns auch nicht gestorben am Kreuz, weil wir alle so brav sind, sondern umgekehrt, um uns bereits als Sünder, als Menschen, die ihn verletzt haben, wieder in die Arme zu schließen. Das Mitleid zum anderen, dieses Mitfühlen mit dem Leid des anderen, befähigt uns zu einer Vergebung, die dem anderen dient, aber sogar zuerst und mehr noch mir selbst. So, denke ich, können wir vielleicht wieder eine Pause machen und wieder ein Lied einspielen, um uns ein wenig diese Gedanken nachwirken zu lassen.
Spiritualität bei Radio Horeb, unser Thema heute, vergib uns unsere Schuld. Das lehrt uns Jesus im Vaterunser. Wir hören den weiteren Teil der Ausführungen von Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim.
Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir haben uns jetzt um zwei Dinge schon ein wenig bemüht. Woher kommt die Vergebung? Vom Kreuz. Da gibt Jesus uns das Vorbild. Und warum sollen wir vergeben oder wie vergeben wir? Wir sehen auf das Elend des anderen. Es gibt ein wunderschönes Zitat eines in seiner Zeit der reichsten Männer der Erde, Andrew Carnegie, gestorben 1909, Stahlmagnat. Er hat einmal den Satz geprägt, wenn wir unsere Feinde hassen, geben wir ihnen große Macht über unser Leben, Macht über unseren Schlaf, unseren Appetit, unsere Gesundheit und unsere Geistesruhe. Ich denke, das kann sich jeder praktisch vor Augen führen. Wenn ich über jemanden wütend bin, wenn ich jemanden als Feind habe, dann hat dieser Mensch tatsächlich Macht über mich, weil ich zum Beispiel nicht mehr in der Lage bin, mit diesen Menschen normal umzugehen. Oder eben, weil mir die Wut über ihn sogar noch bis in den Schlaf mich verfolgt und so weiter. Unversöhntheit raubt dem Menschen den Frieden. Es heißt auch im Hebräerbrief, deswegen seht zu, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt, dass keine bittere Wurzel wächst und Schaden stiftet und durch sie alle vergiftet werden. Innerlich verhindert meine Unversöhnlichkeit die Heilung der Wunden. Sie bindet mich an das Vergangene, denn die Sünde, die Verletzung, die ich empfangen habe, ist ja immer schon eine Weile her. Und damit komme ich nicht weiter, blockiere letztlich ja auch das Heilshandeln Gottes. Deswegen knüpft Jesus ja auch diese Vergebung zum anderen mit seiner eigenen Vergebung zusammen. Wie können wir vergeben? Ich möchte es ein bisschen praktischer machen. Es gibt verschiedene Methoden, wie man konkret einen Akt der Vergebung setzen kann. Eine der einfachsten Möglichkeiten ist immer, dass ich die Vergebung im Gebet vor einem Kreuz, vor dem Allerheiligsten oder wo auch immer, ausspreche, aber als Gebet. Ich glaube, das ist für uns Christen ein ganz großer Vorteil, geradezu ein Geschenk des Himmels, dass wir Jesus bitten können, dass er uns hilft, denen zu vergeben, die uns Unrecht getan haben. Da gibt es ein ganz einfaches Gebet, das lautet einfach: Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Und da kam einmal jemand auf die Idee, Sie können das im Internet auch nachlesen, dass man diesen Satz in der Form eines Art Rosenkranzes 77 Mal wiederholt, denn im Evangelium steht ja drinnen, das heißt, Petrus fragt ja Jesus einmal, wie oft muss ich denn vergeben? Und fragt dann so ein bisschen scheinheilig oder vorsichtig, 7 Mal? Und Jesus sagt ihm dann darauf ganz deutlich, nein, nicht 7 Mal, viel zu wenig, 77 Mal. Und das meinte er nicht numerisch, sondern sozusagen immer, immer, immer wieder. Aber jetzt konkret bei dieser Anwendung, beim sogenannten Vergebungsrosenkranz, betet man einfach 77 Mal immer dieses ganz einfache, schlichte Gebet, Herr, hilf mir und allen alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen alles zu vergeben. Und wenn ich das 77 Mal und immer wieder mal mache, dann komme ich tatsächlich einen Schritt weiter. Es ist ja eben ein Gebet, es ist nicht etwas, wo ich mich zu etwas zwinge. Viele sagen, ich kann nicht vergeben. Ja, du kannst es nicht, das könnte ich auch nicht. Es ist nicht ein Akt, wo ich sage, ich nehme mich jetzt zusammen oder ich mache das jetzt. Nein, ich kann mich im Gebet sehr viel leichter für die Vergebung öffnen, die Jesus ja längst am Kreuz, auch theologisch, schon erworben hat. Auch deswegen ist das Gebet so sinnvoll. Wir müssen ja gar nicht mehr vergeben, denn die Vergebung ist ja längst geschehen am Kreuz. Aber sie muss durch mich hindurch zum anderen kommen und dazu muss ich sie annehmen, dazu muss ich mich eben im Gebet öffnen. Also diesen Vergebungsrosenkranz könnte ich Ihnen als ganz praktische Möglichkeit empfehlen. Wenn Sie nähere Informationen wollen, den gibt es im Internet auch. Ich glaube, unter dem Namen Vergebungsrosenkranz findet man den sogar dort und kann den sogar kostenfrei bestellen. Eine zweite Möglichkeit oder Methode der Vergebung, die auch sehr zu empfehlen ist, sind Vergebungsschritte, die ich von einer indischen Ordensschwester einmal gelernt habe, die empfohlen hat, dass man einen 3-Schritt ausführt, unter Umständen auch wiederum vor einem Kreuz, möglicherweise sogar auf den Knien, wenn es ganz schwer ist, und dann einmal ganz bewusst die Person, der man vergeben will, vor sich hinstellt, vor das Kreuz hinstellt und dann eben ausspricht, erst einmal, dass man dieser Person die Vergebung zuspricht und dann aber sich selber vorspricht, wie auch diese Person mich um Vergebung bittet. auch im Vorgriff auf die Ewigkeit, denn wenn wir einmal gestorben sind, müssen wir uns klar sein, dass jeder Mensch in die Wahrheit kommt und es ihm dann sehr, sehr leid tut, was er je mir angetan hat. Und auch hier dann wird in einem dritten Schritt dann eben in einem Gebet an Jesus ausgesprochen: Herr, wasche mich und diese andere Person in deinem kostbaren Blut, das du auf Golgatha für uns vergossen hast, und mache uns frei. Lob und Preis sei dir, Herr Jesus Christus. Das wären ganz praktische Methoden, wie man vergeben kann. Ich lade Sie ein, es einfach immer wieder auszuprobieren. Wir haben alle genug Material zum Vergeben. Manchmal sind es schwere Dinge, aber es dürfen auch die leichten Dinge angepackt werden. Man kann auch vom Leichteren zum Schwereren gehen. Auf jeden Fall ist es, denke ich, ein wertvolles geistliches Alltagsgeschäft, immer wieder in die Vergebung zu gehen gegenüber allen, die uns je etwas angetan haben. Aber ich glaube, jetzt dürfen dann Sie sich auch als Hörerinnen und Hörer ein wenig mit Ihren Fragen einbringen und vielleicht selber noch etwas nachfragen.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Hesse. Und vergib uns unsere Schuld. Wir befassen uns heute mit dem Teil im Vaterunser, in der wir, wie der verlorene Sohn, eingeladen sind, unsere eigene Schuld und Armut zu erkennen und zuzugeben, um somit auch anderen mit Mitleid begegnen zu können und ihnen zu vergeben. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema am Pfarrer Hesse haben, können Sie jetzt anrufen unter der Telefonnummer 089 517 008. 008. Außerhalb von Deutschland wählen Sie bitte vorweg die 0049. Spiritualität bei Radio Horeb und vergib uns unsere Schuld. Zu diesem Thema haben wir die Hörer eingeladen, hier anzurufen unter der Nummer 089 517 008 008. Eine erste Hörerin hat uns erreicht. Frau Wimmer aus München, grüß Gott.
Grüß Gott. Also meine Frage ist, also oder meine Erfahrung, also mir klingt es also meistens sehr gut, ja, zu vergeben, aber dann gibt es Zeiten, da kann ich das nicht steuern, ja, da kommt die Wut hoch und ich kann da nichts machen, da fühle ich mich ausgeliefert und ja, ich weiß nicht, woran das liegt, ja, und was ich machen könnte.
Ja gut, zunächst einmal sind wir Menschen auch im Vergeben, wie in anderen Bereichen auch, schwache Menschen. Wie Sie es schön formuliert haben, mal gelingt uns etwas besser, mal eben nicht so gut. Das sollte uns einmal nicht entmutigen. Und ich habe es ja vorher schon versucht zu sagen, es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir gerade das Vergeben als eine Gnade verstehen, die wir empfangen können. Aha. Und die wir nicht selber machen müssen. Und dann würde ich Ihnen im Prinzip am besten raten, nehmen Sie sich einfach die Gelegenheit eines Gebets oder schauen Sie, dass Sie es in einer Gebetsform hinkriegen, dass Sie sich ein wenig von Gott dann, wenn es Ihnen schwer fällt, mehr von dieser Vergebung schenken lassen. Also es ist oft so, wie in diesem Vergebungsrosenkranz, von dem ich vorher gesprochen habe, man wiederholt einfach mal bloß wirklich diese immer gleichen Worte. Ja. Einfach, Herr, hilf mir und allen alles zu vergeben. Und das ist ja nicht schwer. Und es ist oft so, Vergebung ist ja auch ein Prozess. Das ist auch etwas sehr Wichtiges. Das kann man ohnehin nicht im Hauruck. Also es geht nicht, ich vergebe jetzt heute, vor allem bei schweren Dingen, also bei ernsteren Angelegenheiten, sondern das geschieht in einem Prozess, den man immer wieder wiederholt und dann wird es auch immer, immer ruhiger. Aber ich darf... Manche Schritte dieses Prozesses werden Sie auch gar nicht richtig feststellen können, sondern das ergibt sich dann und irgendwann verflüchtigt sich auch die Verletzung immer mehr, sodass Sie gar nicht mehr bemerken, dass sie so richtig da ist. Das ist ja oft so im geistlichen Leben, dass man manche Fortschritte, die wir machen, nicht so richtig sehen oder spüren. Das liegt auch ein bisschen an der Pädagogik Gottes, sage ich immer, weil der liebe Gott uns nicht immer so deutlich zeigen darf, welche Gnaden er uns schon alle gegeben hat, sonst bilden wir uns nur was drauf ein. Mhm. Und davon hat er nichts.
Ja.
So würde ich Ihnen etwa raten.
Ja.
Aber
ja,
ich denke, es ist immer gut, da dran zu bleiben.
Ja, danke schön.
Bitte schön, Frau Wimmer.
Ja.
Wiederhören.
Wir haben eine weitere Hörerin, Frau Wolter aus der Eifel. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Hesse.
Grüß
Danke
Gott,
für den schönen Vortrag.
Ja,
Herr Pfarrer Hesse, meine Frage ist, wo war Jesus in diesen 3 Tagen? Er sagt zu dem Schächer, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und wir beten, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ich warte auf Ihre Antwort. Dankeschön.
Ja, danke, danke.
Grüß Gott.
Eine gute Frage. Vielleicht auch ein bisschen ein innerer Widerspruch in der Bibel. Zunächst einmal, die Tradition sagt uns, er war im Reich des Todes. Also er steigt tatsächlich zu den Toten hinab mit seinem eigenen Tod. Also zu denen, die... ist irgendwas, aber ich glaube,
ja,
über ein Radio hören
Hörerin,
Sie uns.
Genau,
hören Sie uns ja trotzdem, ja, genau. Also, er steigt in das Reich des Todes hinab und so die Tradition weckt jene auf, die praktisch vor der Auferstehung Jesus schon verstorben waren, also die Patriarchen, Abraham, Mose und so weiter, und nimmt die in das Reich des Vaters, holt sie sozusagen in den Himmel herauf. Gleichzeitig aber scheint er schon an diesem Tag gleichzeitig noch nicht im Himmel gewesen zu sein. Wenn er nun zum Schächer sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, ist tatsächlich ein kleiner Widerspruch drinnen. Da ist jetzt die Frage, was heißt heute? Jesus stirbt am Karfreitag und steht nach dem Karsamstag auf. Wir wissen ja nicht genau den Zeitpunkt. Wir wissen nur, dass am Ostermorgen das Grab leer war. Die Auferstehung könnte ja praktisch schon am Samstagabend auch schon gewesen sein, was durchaus theologisch manches für sich hat. Wir feiern ja auch in vielen Vereinen schon am Samstagabend die Osternacht. Und damit ist dieses heute praktisch nur ein Tag. Eigentlich müsste irgendwo sagen morgen, aber ich denke eher, wir können so auch deuten, im Himmel gibt es keine Zeit mehr. Es gibt da kein heute oder kein morgen, da ist immer heute, da ist immer Gegenwart. Zeit haben wir ja nur hier auf dieser Erde. Der Himmel ist immer über der Zeit und über dem Raum. So würde ich diese Frage versuchen zu beantworten, mit allen Einschränkungen, die vielleicht auch noch bestehen bleiben.
Gut, ja. Wir hoffen, Frau Wolter, Sie haben das jetzt gehört. Und jetzt haben wir einen Hörer, der anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
Grüß Gott, gerne.
Sie sind auf Sendung.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Hesse.
Grüß Gott.
Ich möchte jetzt von der anderen Seite fragen, wie ist das, wenn der eine um Vergebung bittet und der andere will nicht vergeben? Was passiert mit diesem, der die Vergebung, also der bereut alles, aber es wird nicht von der anderen Seite vergeben? Derjenige, der bereut, der... Was kann der machen?
Ja, er kann den anderen nicht zwingen. Das ist ganz einfach. Das ist immer, es gehören im Prinzip zum Vergeben natürlich 2.
Ja.
Aber immerhin schon mal können wir auf jeden Fall auch vergeben, wenn der andere nicht bereut. Denn die Vergebung hat mit Gott zu tun. Umgekehrt, wenn ich etwas jemand anderen verletzt habe und er verzeiht mir nicht, dann bin ich trotzdem durch die Reue bereits in der Vergebung, nämlich durch Gott. Gott hat mir vergeben. Und das geht ja so weit, Sie können ja so eine Tat dann in die Beichte bringen, Sie bekommen dann auch eine entsprechende Lossprechung. Und wenn die Kirche losspricht, spricht sie ja auch stellvertretend für alle anderen Menschen los. Also diese Lossprechung ist eine göttliche, die kommt von Gott, aber sie bezieht sich auch auf die Kirche. Das heißt, sie bezieht sich auch auf die Menschen. Wenn ihnen Gott vergeben hat, dann ist ihnen vergeben. Dann kann der andere, ist er vielleicht eigentlich nur selber arm dran, wenn er es dann nicht schafft, ihnen auch zu vergeben. Aber von der Sache her ist ihnen dann bereits vergeben, weil Gott ihnen vergeben hat. Und Gott steht über dem Menschen und hat sozusagen höhere Autorität wie dieser eine, der er ihnen jetzt nicht vergibt. Und im gewissen Sinne hat die Kirche sogar auch in seinem Namen schon vergeben, auch wenn ihm das vielleicht nicht passt.
Ist Ihre Frage somit beantwortet?
Ja, gut. Sehr schön.
Dankeschön.
Vielen Dank, herzlichen Dank, alles Gute.
Danke,
wiederhören. Wir haben jetzt noch eine weitere Hörerin, Frau Sola aus Isne.
Grüß Gott, Frau Sola.
Grüß Gott zusammen. Mir ist vorher zu der vorigen Frage, wo war Jesus in den 3 Tagen? Da habe ich mir gedacht, ja, um die 9. Stunde, also Nachmittag um 3, ist er gestorben.
Genau.
Aber er hat ja dann, seine Menschheit war tot.
Genau.
Aber seine Gottheit, mit der ist er dann in das Reich des Todes.
Genau.
Und das wird ja 3 Tage gebraucht haben. Ja,
das weiß ich natürlich nicht, oder das steht in der Bibel so genau nicht.
Doch, ja,
immerhin sagt er
kann ja dann doch am gleichen Tag trotzdem noch im Paradies gelandet sein.
Naja, immerhin sagt er ja zu Maria Magdalena am Ostermorgen schon, ich bin noch nicht zu meinem Vater hinaufgegangen.
Ah ja, stimmt.
Also da schränkt Jesus selber nochmal ein, was auch immer das bedeutet. Mhm. Also ich würde sagen, wir sollten dann auch nicht Dinge, die wir nicht fest aussagen können, die in der Bibel nicht exakt angegeben sind als gegeben, dann nehmen. Ich würde eher das auch mit diesem Element der Zeit etwas rausnehmen. Im Himmel existieren diese Verhältnisse nicht. Es ist ja nur etwas Menschliches. Darum kann ja auch Gott überall sein und gleichzeitig überall, auch über 2000 Jahre. Und das Schöne ist ja gerade in den Sakramenten, dass ich ja im Sakrament so immer auch zeitlos zurückversetzt werde in das historische Geschehen hinein. Und das finde ich immer faszinierend. Ich bin mit Jesus unterm Kreuz zum Beispiel, jetzt auch in der Messe, weil ja da das Kreuzesopfer vergegenwärtigt wird, stehe ich mit Maria und Johannes unterm Kreuz. Und das ist etwas Tolles. Und darum denke ich, muss man an solchen Zeitaussagen sich jetzt auch nicht, denke ich, zu stark festhalten.
Ja, also das verunsichert meinen Glauben in keinster Weise.
Ja, ich meine auch nicht. Ja.
Ja, wir sind jetzt leider an das Ende.
Vielen herzlichen Dank und alles Gute.
Bitteschön. Danke auch, Frau Sola.
Wiederhören. Wir sind jetzt leider an das Ende unserer Sendezeit in der Spiritualitätssendung gekommen. Pfarrer Hesser, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Darf ich Sie zum Abschluss noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Ja, ich möchte Sie eigentlich alle noch einladen, dass wir miteinander einmal jetzt ganz bewusst auch das Vaterunser und damit auch diese eine Vaterunser-Bitte miteinander beten und dann gebe ich Ihnen allen den Segen.
Gerne.
So lasst uns beten, wie uns unser Herr zu beten gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und gebe euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Hesse, dass Sie sich auf den Weg nach Balderschwang hierher gemacht haben.
Gerne, Frau Meeres.
Liebe Hörer, wenn Sie einen Mitschnitt dieser Sendung möchten, können Sie gerne eine CD bei uns im CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 08328 921 oder gehen Sie einfach auf unsere Homepage www.horeb.org. Auch dort kann die Sendung unter Podcast nachgehört oder heruntergeladen werden. Danke für Ihr Dabeisein. Am Mikrofon verabschiedet sich Renate Mewes.